Wir müssen lernen von dem Spiel gegen IB. Wenn du machst einfache Fehler, ein bisschen zu viel gegen IB, du kannst verlieren.
Das sagt der FCB-Trainer Fabio Celestini zum Auftritt gegen IB. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch.
Es bleibt eben dabei. Der FC Basel kann das Bern nicht gewinnen. Woran hat es gelegen? Wir gehen diesmal auf Ursachenforschung, wenn aber auch ein Jubilar ins Zentrum rücken. Seit einem Jahr ist der Fabio Celestini FCB-Trainer. Was hat er angerissen? Wo besteht Handlungsbedarf? Und was bleibt uns in Erinnerung? Diesen Fragen gehen wir nach. Und dazu gehört im zweiten Teil unseren Stammgast, der Simone Grippo, der die Niederlage gegen IB nicht überbewerten will. Mit ihm reden wir diesmal auch über die unglücklichen Momente bei Eigengoal und über den Ballon d'Or. Und wie es sich gehört, zum Start von dieser Folge vom Penalty-Podcast freue ich mich auf meinen Kollegen Stefan Blattner. Ja, wenn wir zurückschauen, Stefan, ein 6-1 Gala gegen Winterthur folgt ein 2-3 gegen IB. Was ist schon dein Resümee?
Du hast gesagt Gala gegen Winterthur, 2-3 gegen IB. Da hast du kein Adjektiv dazu. Könnte man noch eins suchen. Eben. Das ist sicher eine 2-3 Niederlage mindestens. Eine 2-3 bittere Niederlage, 2-3 unnötige Niederlage. Ja, gerade etwas anderes fällt mir nicht ein, aber so etwas in dieser Art.
Ich war noch verwundert vom Auftreten von diesen beiden Mannschaften, wenn man die letzten Spiele anschaut und Wochen. Der FCB, der doch in Form ist, mehrere Matches hintereinander gewonnen hat, eigentlich mit breiter Brust dürfte antreten. Und Berner, dort, wo es gar nicht läuft. Aber ja, wenn ich dann die Mannschaft auf dem Platz gesehen habe, in der ersten Halbzeit, hat es mir ein bisschen umgekehrt gedacht. Ist IB die Mannschaft gewesen, die eigentlich gezeigt hat, dass sie bereit ist?
Kunststrasse, hallo, oder? Nein, ich weiss nicht. Das war ja schon so auch im Heimspiel vom FCB gegen IB, dass der FCB nicht absolut dominant war, auch wenn er dann einmal mehr noch hatte, dort relativ lang. Mach mich noch gut erinnern, das ist ja noch nicht lange her. Und von dem her, ja, IB ist schon schwach in der Liga, hinten ab, aber eben, das sind halt auch die FCB-Matches, die grossen Matches, wo sich wahrscheinlich der ein oder andere Spieler auch ein bisschen einfacher noch kann motivieren kann.
Und man sieht immer noch, dass halt eben bei IB Qualität rum ist, von den Spielern her, dass das nicht eine Mannschaft ist, die dort hinten angehört. Das müssen wir sicherlich auch dazu sagen. Für mich trotzdem einfach, dass der FCB zu wenig gemacht hat für einen Sieg. Nicht, dass es eine schlechte Leistung war, aber gerade mit Ball in der ersten Halbzeit hat es das Goal gegeben, aber mehr nicht. Also es waren zu viele Fehler im Spiel drin.
Ja, in dem Sinne nicht ein Fehler vielleicht, aber eben halt auch eigentlich, wo der FCB eine Chance hat, der Ball eigentlich bei sich hat und sogar eben einen Standard kann treten, einen Eckball, nachher gibt es 3-1, oder? Das ist ja, dann ein sauberer Konter oder sauber, so sauber ist er dann auch nicht gewesen, aber schon schnell ausgetragen gewesen, halt mit einer Rakete vom IB-Stürmer da, wo der vorläuft, dem Dominik Schmid, der zwar fast noch mitkommt, aber nachher eben schade, das ist wie gegen Zürich, oder? Nach einem Eckball, nicht parat. Wobei die Ausgangslage ist natürlich ein bisschen anders, wenn man schon 2-1 hinten ist, in dem Moment, man ein bisschen aufmacht.
Aber, wie du sagst, eben, man hat eine eigene Möglichkeit, einen Eckball. Man hat auch den zweiten Ball gehabt. Es ist eine Flanke von Mo Drago, der nicht gut reinkommt, wo der IB-Spieler wegköpfen kann. Und dann hat man dort den zweiten Ball nicht. Dort aus passiert dann der Konto. Natürlich das zweite Gegengoal, das Eigengoal von Mo Drago, maximal bitter, wo sicherlich jeder denkt hat, hoppla, was macht der da? Und das erste Gegengoal passiert nach einem Einwurf vom FCB. Und dann gibt es einen Ballverlust. Also eben, das hat sich dann schon auch durchgezogen, dass man halt am Schluss am Ende zu viele Fehler gemacht hat, dass nicht alles zusammengepasst hat.
Das kann man sicher so sehen, ja, genau. Und natürlich eben der Hauptfehler, das muss er sich eingestehen, das hat die ganze Welt, die ganze Schweiz gesehen, dass das ein Fehler ist, der Mohamed Träger da passiert ist.
Auf der anderen Seite ist ja dort auch das Thema aufgekommen, ja, warum bringst du überhaupt Mohamed Träger? Auch, der in dieser Saison in der Liga noch keine einzige Sekunde gespielt hat. Warum bringst du ihn dort für einen Mendes? Hätte es nicht andere Optionen gegeben?
Ja, jetzt sind wir bei der heißen Diskussion. He. Jetzt sind wir angekommen bei dieser Szene, bei dieser Personalie, bei dieser Einwechslung. Sorry, da habe ich nicht verschluckt, ich habe noch ein bisschen husten. Aber eben, als Mensch, tut mir der Mohamed Trägerhaft heute noch leid, oder? Der dort gestanden ist und das, was passiert ist. Jetzt, dass man da aber so eine riesige Geschichte daraus macht, ist ja schon auch ein bisschen übertrieben, wenn man es einmal ein bisschen abstrakt anschaut oder einfach ein bisschen aus der Nüchternheit, ein bisschen mit Abstand. Der FCB hat ja nicht irgendein Champions League-Final verloren oder einen entscheidenden Match von der ganzen Saison. Es war einfach einer von vielen Matchs, wo sie jetzt halt wieder verloren haben. Gegen IB natürlich blöderweise, wo man so gute Chancen hatte, um wieder mal gewinnen auswärts. Aber es tut dieser Serie einen Abbruch in dem Sinne, dass wir nicht gewinnen können, aber nicht im Aufwärtstrend, denke ich. Von dem her muss man hier nicht jetzt die Geschichte noch weiterziehen, zu lang, finde ich, sondern ja, aufarbeiten, darüber reden. Da machen wir Träger sicher trösten intern und schauen, dass er da wieder aus dem Loch rauskommt.
Aber das ist sicherlich ein Budal. Eben. Dann hast du die Chance, die du bekommst, die Möglichkeit, und dann passiert das. Haben wir auch dazu Gedanken gemacht. Ich meine, schlussendlich bist du im Nachhinein schlau, aber was hättest du für andere Optionen gehabt? Dort könnte Anton Kade eins zurücknehmen, aber dann hätte ich dort rechts hinten in der Viererkette einen gehabt, der eigentlich nicht auf dieser Position so daheim ist. Kade ist ein Offensivspieler. Dann hättest du die andere Option, was auch gegeben hätte, kann man sagen. Du hättest Marvin Ackerhomen könnte bringen in deiner Verteidigung und den Vujo rausziehen. Aber auch dann, ich meine, dann wechselst du zwei Positionen.
Aber nachher wechselst du Ackerhomen ein, 17. Der hat auch noch nie gespielt die Saison. Da hat sie dann, das wäre dann noch schlimmer rausgekommen, vielleicht sogar. Da hättest du noch einen verheizt, wenn der noch einen Fehler macht, oder?
Das haben wir auch schon gesehen bei ihm, wo er St. Gallen den Fehler gemacht hat in der einen Saison, wo man europäisch dabei war. Und dort ist zwei... Eben, wie findet der Akku?
Nein, also der Fehler liegt, wenn schon, liegt der Fehler weiter oben, Stefan, vielleicht sogar. Vercoacht, kann man sagen, kurz, der Träger sicher auch nicht gut und zufriedenstellend, aber vielleicht weiter oben. Man hat ja eigentlich drei Außenverteidiger auf dieser Position. Ja, jetzt, hallo, jetzt mag einer nicht 90 Minuten durchrennen, dort, den man neu geholt hat, und der, der reinkommt, ist ständig verletzt und der dritte ist immer noch verletzt. Ja, also auch Hausaufgaben nicht ganz gemacht.
Das ist der andere Punkt. Ich habe es absolut verständlich gefunden, dass man gesagt hat, man bringt den Mohamed Trägerhaft, wenn ein Rechtsverteidiger ausfällt, dann bringst du auch den Rechtsverteidiger, der auf der Bank ist. Ob der jetzt halt schon 10 Minuten in dieser Saison gespielt hat, 3 Match hintereinander oder gar nicht. Schluss am Ende kann es immer unglücklich oder gut rauskommen, wenn der FCB einen Punkt geholt hätte oder gewonnen hätte, würden wir nicht darüber reden. Aber es ist halt so rausgekommen, wie es jetzt rausgekommen ist. Und der Mohamed Trägerhaft, ja, hat dort einfach eine schlechte Falle gemacht. Das können wir sicherlich so sagen. Aber er selber ist ja nicht der Alleinschuldig, das müssen wir auch noch mal rausstreichen. Der FCB hat in diesem ganzen Match auch Romario Barro hat zum Beispiel viel Ballverlust gehabt im Spiel mit dem Ball. Und man hat das Zentrum nicht im Griff gehabt. Die Umstellung dort, der Shaqiri aufs 10 und auf die Doppel-6 Barro auf Dulau, das hat auch nicht funktioniert im Spiel gegen den Ball.
Ja, vercoacht kommt halt dort noch mal kurz vielleicht auf. 4-2-3-1 spielen lassen, etwas, was man jetzt diese Saison noch nicht so oft gesehen hat oder noch gar nicht, weiß nicht. Anstatt 4-3-3 oder 3-4-3, da hat der Fabio Celestini offenbar irgendetwas ändern. Vielleicht auch anhand vom Gegner, was man ja auch durchaus könnte machen, dass man sagt, der Gegner spielt so und so, man muss sich da anpassen.
Das hat er ja auch gesagt. Das hat er gesagt. Hat der Kader rechts gebracht gegen den Hatscham, einen Offensivverteidiger von IB, und den Shaqiri ins Zentrum genommen, weil man gewusst hat, der Shaqiri defensiv mag wahrscheinlich nicht so viel machen oder möchte nicht so viel machen. Darum der Kader auf rechts, finde ich absolut nachvollziehbar, der Wechsel grundsätzlich im Spiel gegen den Ball, zum dort den Gegner unter Druck können setzen mit einem besseren Spieler. Aber eben im Zentrum hat es einfach nicht gepasst. Und dann ist auch wieder halt die Frage aufgekommen, bräuchte es dann halt in so einem Match die Erfahrung? Ist man halt dann zu jung aufgestellt, zu wenig erfahren, Aftulau und Romario Barro?
Ja, aber eben, die haben sie bewiesen, dass sie auch andere Gegner können in Schach halten, ob es jetzt hier an der Erfahrung gemangelt hat. Würde ich jetzt nicht sagen.
Wenn man anschaut, es ist ja in dem Sinn eigentlich nicht direkt etwas passiert. Der FCB ist weiterhin Vierter. Aktuell einfach mit 5 Punkten Abstand jetzt zu dem Spitzenduo oben, FCZ Servette. Und die hinten dran sind einfach ein bisschen näher gekommen. Aber grundsätzlich, wenn man anschaut, rein von der Ausgangslage her, kann man eigentlich jetzt wieder führen schauen auf das nächste Spiel gegen Winterthur.
Ja, da sind wir auch wieder bei der Diskussion, wie viele Punkte machen sie da in diesen 5 Spielen bis zur nächsten Nazi-Pause. 3 Spiele durch, gell? 6 Punkte sind sie jetzt. Ich habe gesagt, sie machen in diesen 5 Spielen 7 Punkte. Das heisst, fehlt noch einen. Dann hätten sie das. Ja, ich traue dem FCB jetzt doch auch zu, dass es mehr sind, dass sie jetzt gegen Winterthur, gegen Iverdon mehr als einen Punkt holen.
Ja, eben, ich habe ja optimistisch habe ich 11 Punkte rausgegeben, aber dann ein bisschen revidiert auf 9. Eben, du hast gesagt, Winterthur jetzt daheim hat sich schon verbessert präsentiert. Im Vergleich zu dem 1-6 gegen den FCB hat gegen St. Gallen jetzt den ersten Punkt auswärts geholt, überhaupt in dieser Saison. Ist im Sieg am Schluss näher gestanden. Und Iverdon, weil ich auch in Form war, hat jetzt gerade 0-3 müssen einstecken gegen Lausanne. Vorher aber gegen Lugano und Luzern überrascht dort gewonnen. Es zeigt sich schon, die Liga ist ausgeglichen, man muss sich immer neu beweisen.
Ja, eben, aber das ist auch immer die Chance, oder, für den FCB auch. Dass er auch eigentlich gegen jeden Gegner kann gewinnen. Da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass man sicher Punkte verliert gegen den und den. Also auch gegen Zürich, gegen Servette eben das 6-0, das hat es ja auch gezeigt. Genau. Aber hankerum natürlich auch, wie ich gesagt habe, mehr als ein Punkt gegen Winterthur und Yverdon ist dann auch nicht einfach sicher, oder? Wenn du jetzt Winterthur daheim hast als nächstes.
Lohnt es noch auf eine andere Thematik? Igo Stefan in unserem Podcast, das Jubiläum, wo der Fabio Celestini hat dürfen feiern. Er ist ein Jahr im Amt, ist der dienstälteste Trainer in der Ära von David Degen, hat gestern auch noch dürfen seinen 49. Geburtstag feiern. Wenn man anschaut, seine sportliche Bilanz, wie fällt die aus, ein Jahr Fabio Celestini beim FCB?
Ja, nicht schlecht. Also einfach so jetzt aus dem Bauch raus, ohne da alle Statistiken zu wissen. Eben, wenn der FCB natürlich, wir dürfen nicht mit Verlierern vergleichen, es ist wirklich so. Man muss wirklich sagen, das eine Jahr, wo er jetzt da war, hat er gemacht, was er konnte und hat der FCB stabilisiert und verbessert so, dass er ein Kandidat ist, ein guter Kandidat momentan für die Championship Round.
Weil das ist ja das, was wir nicht dürfen vergessen. Der Fabio Celestini hat das Team auf dem letzten Platz übernommen und dort ist es einfach darum gegangen, den Klassenerhalt zu sichern, wie er selber immer wieder betont hat.
Wenn ich aber hier unterschreibe, ich habe gesagt, okay, es ist eine große Challenge und wenn wir reden das, ist wie ein Meister für diese Jahre.
Das hat er schon auch rausgestrichen, oder? Dass das halt der Punkt ist, der immer wieder betont, der FCB näher an der Challenge League, wie eben an dieser Championship Group.
Das ist eigentlich sein Mantra, oder? Das tut er immer wieder bringen. Meistens finde ich es okay, auch wenn er das bringt und dann sagt, schaut wirklich, woher wir kommen, die können nicht zu viel erwarten. Manchmal ist es aber auch ein bisschen bemühend, so ein bisschen, um zu zeigen, ja, ja, ich kann da auch nicht einfach ein Wunder anzaubern, weißt, wenn es ihm irgendwie schlecht läuft oder so, um ein bisschen sagen, ja, ja, dürfen da nicht von mir zu viel erwarten. Also, ja, ein bisschen Ausrede dann sozusagen, könnte es werden, wenn man es zu viel jetzt bringt, oder? Ja. Aber zu Recht ist es natürlich schon auch, dass man das eben tut erwähnen.
Er hat den FCB stabilisiert. Das dürfen wir sicher ihm anrechnen. Die Entwicklung, die für ihn spricht. Man hat zwar letzte Saison die Championship Group verpasst, aber trotzdem ist man dann in dieser ganz tiefen Abstiegsgefahr gewesen, wie man es zwischendurch hat können denken oder müssen befürchten. Das Team defensiv stabilisiert, sieht man auch in dieser Saison. Zweitbeste Defensive von der Liga. Und offensiv natürlich aktuell auch gut drauf. Topscorer Barry weg, Carlos und Shaqiri Co. Und aktuell die beste Offensive von der Liga. Aber wir haben es auch schon mal davon gehabt, Stefan, du hast ja einen Podcast mit dem Titel versehen «Vom Retter zum Entwickler». Da besteht immer noch Nachholbedarf. Das sieht man einfach auch in dieser Saison, wie die Konstanz, die fehlt halt noch. Es gibt immer noch Rückschläge.
Ja, also ja, vom Retter, also das hat sich schon ein bisschen natürlich sich schon entwickelt oder die Mannschaft entwickelt. Das tut natürlich auch, sieht man natürlich auch in den Transfers, die gemacht worden sind, dass also der eine oder andere Spieler so hätte können entwickeln, dass der ja, transferiert worden ist. Aber Entwicklung ist ja nicht nur Spieler entwickeln, dass sie gehen können, sondern auch die Mannschaft. Der FCB an sich, dass er eben wieder weiter oben kann mitspielen kann. Ja, da fehlt noch eine Mühe, mindestens, ja.
Aber defensiv zumindest mit den gleichen Spielern wie letzte Saison präsentiert sich der FC Basel gefestigter. Es geht vor allem eben auch darum, die Lösungen für die Offensive zu finden, wo man gesehen hat in vielen Matchen, dass das besser geworden ist. Aber eben, wir haben dann auch Match gegen Zürich und Luzern, wo das noch nicht ganz so durchgedrungen ist. Aber persönlich finde ich, ist es angenehm mit dem Fabio Celestini im Umgang, wenn wir an Medienkonferenzen denken, wo wir alle Wochen mit ihm haben. Ist jetzt nicht ein Trainer, der irgendwie umdruckst oder sich in Floskeln flüchtet, sondern durchaus auch einer, der mal seine Überlegungen darlegt, der erzählt, wie er noch gewisse Sachen sieht. Das finde ich schon interessant, auch wenn er die Aufstellung oder einzelne Personalien grundsätzlich nie verrotet.
Nein, das macht ja kein Trainer fast, oder? Dass er irgendwie zu fest sich in die Karten blicken lässt. Der Fabio Celestini hat sogar, wenn ich mich erinnere, so die Shakiri-Thematik, dort hat er eher ein bisschen sogar gelogen oder gepokert, dass alle das Gefühl haben, ja, der Shakiri, der ist wirklich noch nicht so weit und dann plötzlich ist er von Anfang an auf dem Platz gestanden und seitdem eigentlich immer, oder? Das hat er eigentlich relativ gut gemacht, dass er dort sich nicht in die Karten blicken lassen hat und sonst, es spielt ja auch keine Rolle, oder? Ich meine, wir als Journalisten, wir sind ja dort mit der Aufgabe, ihm irgendwie versuchen, etwas zu entlocken oder etwas in Erfahrung zu bringen und er kennt ja das Spiel, das merkt man halt auch. Er ist ein gewiefter Antwortgeber, auch wenn es manchmal auch ein bisschen mit dem Französischen ein bisschen schwierig ist. Das merke ich auch manchmal.
Ja, ab und zu, dass halt auch die Wörter nicht immer richtig findet für den Ausdruck, den er hat. Aber ich finde, was auch positiv herauszustreichen ist, seine Leidenschaft und die Emotionen, die man sieht, die sind natürlich nicht immer nur positiv, das haben wir im allerersten Spiel von diesem Jahr gesehen, nach dem 0-0 gegen Zürich, wo er ja den Platzverweis kassiert hat, nach dem Match, wobei dort der Schiri vielleicht ein bisschen zu locker war mit der Karte. Er ist aber auch schon mal der Fabio Celestini mit Marvin Hitz aneinander geraten. Aber ich finde es schön, wenn einer da als Trainer mit Leidenschaft dabei ist und die Emotionen auch zeigt, dass er das Bild einmal letzte Saison, wo der FCB gewonnen hat und auch zur Mutter in die Kurve läuft, also er reingehen in die Garderobengebäude und er eigentlich die Faust ballt und so aller Jürgen Klopp in die Kurve jubelt. Ich finde, das löst schon einmal etwas aus, dass du so einen Trainer hast.
Nein, emotionale Trainer sind mir auch sympathisch als einfach eiskalte Brücken, die einfach da stehen und nichts an sich anlösen. Das ist definitiv so, ja.
Und er ist dann durchaus auch dafür zu haben, wenn man mal vielleicht etwas Persönliches tut, entlocken. Haben bei der letzten Medienkonferenz darauf angesprochen, was er denn eigentlich für ein Morgenritual hat.
Ja, ohne Kaffee, ich bin nicht eine Person in die Morgen. Ich brauche einen Kaffee unbedingt. Das ist klar. Normal, Davide macht Kaffee. Wir haben ja kleine Biscuits von Molino Bianco. Manchmal ist Davide, manchmal ist mir oder Luigi oder Gabri oder ein anderes kauft ein bisschen diese Sache für die Morgen. Und das ist die Ritual.
Also da wäre ich dann ab und zu schon noch gerne Müsli und würde so die Morgenrunde kommen von dem FCB-Trainerstaff, was sie dort bei einem feinen Kaffee bereiten.
Ja, klingt gut. Klingt nach gutem Kaffee, der da in der Kabine in der Katakomben unten gemacht wird. Ja, ja, ja.
Absolut. David Gallo natürlich zuständig, schon früher als Spieler immer seine eigene Kaffeemaschine mit dabei gehabt. Wir haben auch noch, Stefan, zum Ende zu dem Jubiläum von Fabio Celestini ein paar Fakten zusammengesucht. Einfach 4 Punkte, wo wir finden, das ist doch auch noch ein spezielles Merkmal oder eben ein interessanter Fakt, den man über Fabio Celestini wissen darf.
Stefan, klar, da erinnere ich mich. Ich war an dieser Medienkonferenz, wo er sogar einmal den vereinten Basler FCB-Journalistinnen und Journalisten eine hausgemachte Celestini-Lasagne versprochen hat. Ich glaube, die ist bis jetzt noch nicht gekommen. Zumindest nicht, als ich da war. Oder hast du mal eine bekommen?
Nein, leider nicht.
Also das ist so ein Fakt, er macht selber Pasta, macht selber Lasagne. Genau, ist, ich glaube, ein guter Koch.
Und er ist ein, der an den Matchtag, wenn er mit den Turnschuhen am Spielfeldrand steht, keine Socken anhat in den Turnschuhen.
Nicht kalt, langsam.
Es wird spannend sein, die nächsten Wochen zu sehen. Aber aktuell ist es ja doch noch angenehm.
Eben, nein, ist ein Vulkan, oder? An der Seitenlinie. Der wird nicht kalt haben, genau, wenn er da rumtigert und rumschreit. Genau, nochmal ein Fakt ist natürlich, dass er Yoga macht. Allerdings nicht so, wie das die meisten machen, sondern geht nochmal in richtige Handfertigkeit, sondern er macht ja sein eigenes Brot auch. Sauerteigbrot, habe ich mal vernommen, macht er da. Da er sehr lange sich Zeit nimmt und da sorgt zu seinem Teig daheim.
Und er nutzt Nazi-Pause dann durchaus auch einmal zum Weggehen. Im letzten Frühling war das, wo er auf Wien gegangen ist, um dort auch eine Oper anzuschauen.
Oh, und anzulosen natürlich.
Selbstverständlich.
Ja gut, die Chöre, das ist ja sicher gewohnt von Basel jetzt langsam, dass es da laut zu und her kann gehen, dass man da gute Sängerinnen und Sänger im Stadion hat.
Und du bringst mich da eigentlich gerade auch ideal zum schönsten Moment, wo der Fabio Celestini als FCB-Trainer erlebt hat. Ist natürlich auch gefragt worden, was er da für Moment rausstreichen würde und hat sich dann für den hier entschieden.
Für die Emotionen, für die Momente, für die Beziehung mit der Mannschaft, ich glaube St. Gallen. Mit diesem Tor in die letzte Sekunde, weil ja, war das erste Mal, wo explodiert im Stadion, die Jürgen, die explodiert und wir gewonnen in die letzte Sekunde, die ganze Mannschaft war in die Ecke, ich glaube, war sehr schön für alle.
Ja, das haben wir natürlich noch in Erinnerung, gell? Dass die Explosion im Stadion, definitiv. Dass man das jetzt ein bisschen durch die Woche dreht und motiviert, das glaube ich sofort. Ja.
Und meine Frage zum Abschluss an dich, Stefan, was meinst du, was ist der Moment, wo er sagt, das war der schlimmste Moment gewesen, oder der Moment, wo er gar nicht gern hatte in diesem FCB-Jahr?
Puff, ja, es hat schon ein paar gegeben, die können hier in die Kategorien fallen. Vielleicht irgendwie natürlich Lugano, die schlimme Niederlage im Penaltyschiessen dort, wo er noch Spieler bestrafen musste im Vorfeld, wo sie dann eben ausgeschieden sind im Cup.
Ist auch, hat er durchaus erwähnt, dass das natürlich ein schlechter Moment war. Aber, es hat er auch betont, letztes Jahr, da war er sozusagen mit dieser Haltung unterwegs gewesen, dass er akzeptiert, dass nicht alles gelingen kann. Wenn er es natürlich gerne hätte, er hätte gewusst, dass nicht alles so läuft. Und auch wenn Lugano bitter war, ist nicht das eigentlich der schlechteste oder schlimmste Moment gewesen, sondern ein Match in dieser Saison.
Diese Jahre, ich habe gedacht, wir können, ja, ich hoffe, etwas anderes machen. Und vielleicht nach dem Spiel gegen Luzern, du sagst, ja, scheiße, wir haben auch gut gemacht und wir haben zwei Niederlagen, schon ein bisschen Probleme.
Also da drückt schon durch, dass er gewusst hat, nach dieser Niederlage gegen Luzern, okay, jetzt könnte es dann auch, wenn es dann gegen Eben nicht klappt, zu Diskussionen um meine Person kommen.
Mensch, hat er da schon Angst vor dem wackelnden Stuhl gehabt? Ja, das kann schon sein, ja, genau. Also, dass er das sehr mitgenommen hat, natürlich. Dass, aber so wie es durchgeht, ist ja sicher auch, eben, dass er dort enttäuscht war, halt wie die Mannschaft irgendwie, dass er an den Tag gelegt hat, dass er dort nicht einverstanden war mit der Haltung.
Ja, und jetzt ist auch wieder Haltung gefragt und besser gesagt die Reaktion nach dieser Niederlage gegen IB. Dürfen wir gespannt sein auf den Auftritt vom FCB daheim Joggeli gegen Winterthur.
Und schön, dass es gerade wieder weitergeht innerhalb von 3 Tagen. Das vor allem positiv.
Und an dieser Stelle mache ich gerne einen kurzen Einschub für unser Gewinnspiel. Hier könnt ihr gerne mitmachen. Zu gewinnen gibt es natürlich wieder eine Geschenkkarte im Wert von 100 Franken. Die ist einlösbar im Shoppingcenter St. Jakob Park. Was braucht es dafür? Einfach das Glückswort. Und das heisst diesmal Celestini. Schickt uns doch eine Nachricht mit dem Wort Celestini über basilisk.ch. Es geht auch über die sozialen Medien, wie zum Beispiel den Basilisk Instagram-Kanal. Und so kommen wir dann in die Verlosung. Und im zweiten Teil, da kommen wir zu unserem Stammgast, Simone Grippo, wo wir ganz herzlich begrüßen. Ja, liebe Simone, du hast den Match auch verfolgt gegen IB. Die Niederlage jetzt, wie weh tut die Niederlage?
Sali Stefan. Ja, du, es ist eine Niederlage, aber ich habe das Gefühl, richtig weh tut sie nicht. Klar wäre es schön gewesen, nach dem Riesenspiel in Winterthur zu bestätigen. Aber ich habe das Gefühl, sie tut nicht wirklich weh, weil IB schon ziemlich Punch gehabt hat und gut gesehen ist. Und ja, jetzt ist am Wochenende schon wieder eine Chance. Das ist ein bisschen mit diesen englischen Wochen, die, falls man dort mal ein Match verliert, die Niederlage ist dann schnell vergessen und man kann sich schon wieder gut machen am Wochenende.
Und du hast es gerade angesprochen, du hast gesehen, IB, der halt schon sich anders präsentiert hat, wie auch schon in dieser Saison, mit der Wucht, die man von bis auf früher wieder kennt hat, dass sie halt wirklich präsent gewesen sind, gerade in dieser ersten Halbzeit.
Absolut, IB ist daheim, sie sind gut auftreten, aber eben, wie ich es gesagt habe, es tut irgendwie nicht so weh, die Niederlage, weil ich habe das Gefühl, der FCB ist voll im Fahrtwasser. Wenn sie jetzt am Wochenende ja, das Spiel gewinnen können, dann habe ich das Gefühl, ja, wie ich schon anfangs unserer Podcast-Serie gesagt habe, wird der FCB oben mitspielen, was sie im Moment auch am machen sind. Und ja, ich denke jetzt, der Spiel gegen IB ist jetzt nicht so, ja, nicht so massgebend gesehen, weil IB oft, ja, schon gut war und IB extrem unter Zugzwang war.
Also eine Niederlage, die es dann halt mal auch geben kann, wo man dann am Schluss am Ende sagen kann, ist auch verdient, so wie IB auftreten ist. Du sagst, eine Niederlage, die nicht unbedingt wehtut, aber was schon weh da hat, ist das Eigengoal von Mo Drago. Also ich glaube, da hast du dich auch schon gefragt, wie kann das passieren?
Hey, ja, es muss ehrlich sein, also wenn man es so sieht, ist halt schon ein bisschen so Slapstick, oder? Denkt man sich schon, wie kannst du das machen, wie geht das? Aber als Verteidiger, wieder einmal, muss ich den Mo Drago in Schutz nehmen, weil ja, es hat mehrere Faktoren. Du siehst, du musst den Ball anschauen, die Flanke, du musst den Gegenspiel anschauen, gleichzeitig musst du auch noch das Gefühl haben von der Position, wo du stehst. Wenn er den Ball nicht genommen hat, dann wäre er hinten dran. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es der Ugrinic war oder jemand anders wäre der Gegenspieler hinter dran gewesen und hat sie vielleicht reingemacht, das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist wirklich keine einfache Situation und da fließen mehrere Sachen mit ein. Und ja, klar, er hat es nicht wirklich super gelöst gehabt, hat es ein bisschen besser können lösen können. So wie der Steini, oder? Wie der Steinhöfer vor ein paar Jahren, wo er gegen Manchester United den Ball und die Latte gekämmert hat. Aber ja, ich fühle ein bisschen mit meinem Mo Drago, weil ich weiß, dass das eine Situation ist, die wirklich nicht einfach ist und aber die Leute nicht unbedingt so ja, nachvollziehen.
Man könnte aber schon sagen, technisch könnte er es anders lösen mit dem linken Fuß statt mit dem rechten.
Ja, ja, aber dann müsste er schon mit dem Körper anders schon. Und er macht eben den Körper zu, dass er schwierig den linken Fuß brauchen kann. Ich denke, wenn er ein bisschen anders stehen würde, mit dem Körper ein bisschen mehr Übersicht hat mit Gegenspieler, Ball und Flanke, dann löst es definitiv besser mit dem linken oder sogar öffnet der rechte ein bisschen mehr und befreit nach vorne. Aber wie gesagt, gar nicht einfach die Situation. Nachher, ja, wenn wir ehrlich sind, müsste er schon rausspielen können. Ja. Aber es gibt halt so Situationen. Ja.
Musst du so eben in Sekundenbruchteil entscheiden, wie gehe ich zum Ball und wo ane du ihn dann befreien? Eben, habe ich den Überblick, steht hinten dran gerade noch ein oder habe ich Zeit allenfalls? Eben, ist auch durchaus eine Frage von der Kommunikation. Also vom Goalie, von den Mitspielern aus, dass man dort ihm die entsprechenden Hinweise gibt, ob er jetzt Zeit hat oder wie er den Ball soll befreien.
Boah, ich glaube, man sieht es sogar in den Bildern, dass der Marvin jetzt ihm sagt, muss. Das bedeutet ja auch, dass er im Rücken hat. Ich denke, wie ich es vorher gesagt habe, er müsste vorab ein bisschen ja, das Stellungsspiel besser haben, weil ja, er geht zum Ball, den er nur so kann klären kann, oder den Ball durchlässt. Und den Ball durchlässt und hofft, dass der Gegenspieler ja, den Ball nicht rein macht, was natürlich, ich glaube, es wäre schwierig gewesen für den IB-Spieler, den dann noch reinzumachen. Aber, wie ich gesagt habe, ich glaube, vorab hätte er besser zum Ball laufen mit dem Körper.
Könnte man jetzt vielleicht auch darüber reden, eben, weil er halt nicht die Spielpraxis hatte, weil er dort zum ersten Mal gespielt hat in dieser Saison in der Meisterschaft, dass er halt die Situation so nicht mehr gerade gewohnt war. Natürlich absoluter Horror, oder? Wenn du so ins Spiel reinkommst und dann, ja, ich sage jetzt einmal, Schlagzeilen, wegen dem Drago verliert man den Match?
Boah, ja, sicher nicht einfach. Gar keine einfache Situation. Ob es jetzt wirklich ist an der mangelnden Spielpraxis, ist das ja, schwierig zu sagen. Ich meine, so eine Situation kann da passieren, wenn du jedes Spiel spielst in der Saison. Sind ja Bruchteile von einer Sekunde, wo du musst entscheiden, vorab musst du schon Entscheidungen treffen, dass du eben, wie ich gesagt habe, richtig zum Ball läufst. weiß nicht, ob das an mangelnder Spielpraxis kannst aufhängen, aber ja, für ihn ist jetzt sicher, jetzt zeigt sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen, wie ein Mentalzweig ist. Ja, ich hoffe, er tut jetzt die Ärmel aufkrempeln und sagt, so erst jetzt erst recht. Und ja, zeigt ein bisschen auch mentale Stärke, weil der FCB kann definitiv einen Spieler in Form wie der Modrager brauchen, ja, immer.
Es war eine Situation, die für einen Verteidiger natürlich eben extrem bitter ist, wie das Spiel dann eben auch ausgegangen ist. Du selber bist Verteidiger gewesen, auch viel erlebt. So ein kurioses Eigengoal, wenn du so zurückdenkst an deine Stationen, auch schon miterlebt?
Hey, kuriose Eigengoal selber. Selber habe ich zum Glück nicht so viele Eigengoal geschossen. Ich muss ehrlich gesagt auch nicht wirklich erinnern an einen Eigengoal. Vielleicht einmal einen abgefälschten Schuss.
Da komme ich nachher noch dazu.
Habe ich noch eins gemacht?
Das Internet vergisst nie, kann ich dir noch sagen. Aber vielleicht gehen wir zuerst auf die andere. Ich kann dich nicht direkt konfrontieren.
Jetzt bin ich am Kübeln. Ich komme wahrscheinlich darauf zurück, aber jetzt musst du mir schnell einen Moment geben, bin ich mal überlegen. Aber, ja.
Von den Mitspielern.
Ja, aber ihr seid auch lustig. Das letzte Mal mit dem Penalty, jetzt mit dem eigenen Goal und aber die schönen Goal, die ich selber geschossen habe, haben dann noch nicht ausgehabt, gell?
Ja, wir wollen auch mal etwas machen, ja, das stimmt ja. Schon. Aber können immer, das sind halt die Medienschaffenden, gell? Die nehmen dann immer nur das Schlechte für. Aber Mitspieler, fällt dir da noch etwas ein, wo du gehabt hast in deinen Jahren von der Eigengoal her? Oder dann eben auch der Moment, ich meine, das ist natürlich auch brutal. Kommst du rein, dann das Eigengoal und dann die wieder aufpäppeln? Ja, da kann irgendeiner kommen und natürlich sagen, hey, komm, weiter geht's. Aber in dem Moment wärst du wahrscheinlich am liebsten, würdest du wieder auf den Platz laufen.
Absolut. Jetzt verwünsche ich mich gerade ein bisschen am Nachdenken, ob ich noch eins geschossen habe. Aber Mitspieler erinnere ich mich jetzt glaube nicht. Ah, jetzt kann ich mich glaube an eins erinnern. Jetzt wo das... Ja.
Also man muss wirklich sagen, das Internet vergisst nie. Es gibt noch auf YouTube die beiden Szenen.
Was dort zu tun?
Genau.
Ja, jetzt kommt noch das Beste. Schau mal, ich fühle mit dem Motträger. Weißt du wieso? In diesem Match habe ich linken Verteidiger gespielt. In einer Viererkette und habe genau die Situation ein bisschen gehabt, die der Motträger hatte. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist mir der Ball an die Hüfte geklatscht.
Genau, es war von der linken Seite, es war frei im Spiel gewesen. Thunen Flanke von der linken Seite, eben an der Verteidigung vorbei und du bist dort am zweiten Pfosten gewesen, noch bedrängt von einem Gegenspieler und so vom Video her gesehen, so wie du siehst den Ball irgendwie erst ganz kurz am Schluss und dann, du kannst gar nicht mehr reagieren. Er geht an den Körper und dann geht er rein.
Ja, jetzt hast du mich verwünscht. Genau. Das Internet vergisst nicht. Ja, eben, das ist eine ähnliche Situation. Hans Gerum hat es der Motträger hat es schon schön versenkt.
Da musst du das erste Mal so machen. Ich muss zugeben, ich habe nie natürlich in diesen Sphären gespielt wie du. Viel tieferes Niveau, aber ich habe SMS bekommen nach dem Goal von Modrag, weil ich ihn etwa genau ähnlich früher noch bei der Juniorenzeit auch mal versenkt habe. Aber eben, das ist natürlich ein anderes Niveau. Aber wenn wir zusammen sind, ich könnte ja noch vielleicht daran erinnern an 2018, Almeria gegen Saragossa.
Oh wow. Almeria, Saragossa.
2-1 gewinnt Almeria, weil ein Innenverteidiger den Ball verliert und dort aus passiert dann ein Eigengoal.
Habe ich den Ballverlust oder das Eigengoal?
Ja, beides. Das ist eben das Bittere. Ich habe wirklich...
Jetzt, wo du es sagst, genau, mit dem Goalie, gell?
Ja.
Kann das sein? Genau. Dort hat der Goalie eigentlich noch... ich habe zuerst einen blöden Ballverlust, weil ich natürlich jedes Mal versuche, irgendwie den Ball hinten raus zu spielen. Stimmt. Und dann läuft der Stürmer live aufs Goal. Ich mit allem, was ich noch im Tank drin habe, versucht auch aufzuholen. Der Goalie hat ihn. Ganz schöne Parade. Und dann prallt er an mir wieder ab und geht rein. Gell?
Genau, gut. Vom Goalie dir an den Fuss und dann rein. Und also wirklich maximal bitter und unglücklich. Und jung.
Oh, Stefan, was für ein Erfolg. Danke. Gell?
Excuse. Aber ja. Mega. Das sind dann eben die Momente, wo wirklich denkst, du wirst dich dort ins Netz reingehen und hast gedacht, okay, ja, das wird man nicht erleben.
Genau. Ja, das sind so Situationen, wo, hey, wie ich es gesagt habe, nach dem Match, ich glaube, nach dem Match zeigt sich ein bisschen der Charakter, die Mentalität, die Woche drauf, Weißt du, die Woche drauf, wo du musst aufs nächste Spiel vorbereiten. Der Modrag hat jetzt Glück, dass jetzt gerade zwei Tage später oder drei Tage später gerade wieder ein Match ist. Also kann das sehr schnell in Vergessenheit geraten. Aber ich weiss noch genau, die Woche dann danach ist nicht einfach. Dann musst du wirklich die Ärmel aufkrempeln und Gas geben und dann nachher am Wochenende wieder liefern und eine gute Leistung bringen.
Vor allem, weil es dann ja, eben, es ist, wenn du in den eigenen Goal machst, bei einem Stand von 1 zu 5 oder so, wo du eh hoch verloren hast oder irgendwie in dem Sinn gewonnen hast, ist ja egal, aber eben, wenn es dann so in so einem Match noch ist, wo dann quasi, eben, es kippt auf jeden Seite, das ist dann das Brutale.
Ja, voll.
Aber lass uns auch über die anderen Seiten vom Fußball reden. Nicht nur über Eigengoal, was die Woche auch noch zu reden gegeben hat, wo du dich natürlich auch dafür interessiert hast, ist die Verleihung vom Ballon d'Or, die Auszeichnung für den besten Fußballspieler. Die Auszeichnung an Rodri gegangen. Viele haben es nicht ganz verstanden. Hat dann eher den Vinicius Junior von Real Madrid gesehen. Ja, wie beurteilst du, sag jetzt mal, die Wahl?
Inge, finde ich es cool, dass der Rodri gewonnen hat.
Will?
Aber ja, weil er schon maßgebend und ein mega entscheidender Spieler ist bei der spanischen Nationalmannschaft, bei Manchester City. Ja, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen auch der Fußball verkörpert, wo mir Spass macht, wo ich mich damit identifizieren kann. Hans-Gerum verstand die Haltung ein bisschen von Real Madrid. Jetzt nochmal korrigieren. Ich verstand, dass man enttäuscht ist, dass der Vinicius nicht gewonnen hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn man alle Faktoren berücksichtigt, dann finde ich, dann hätte Dani Carvajal gewinnen sollen. Darum finde ich, verstand die Haltung von Real Madrid, dass sie es nicht in Ordnung finden. Finde aber nicht cool, dass sie einfach nicht, dass sie das boykottiert haben und nicht gegangen sind, weil ja, ich habe immer das Bild von Real Madrid, der Gentleman-Club, der eigentlich über allem steht. Und ja, über das hätte sie auch stehen können. Und dann habe ich das Boykottieren wirklich cool gefunden, wenn ich ehrlich bin.
Das eben als schlechte Geste wirklich gemacht. Wir sind doch auch noch andere nominiert gewesen. Du hast gesagt, Dani Carvajal bringst du ins Spiel. Warum?
Hey, wahnsinns EM gespielt. Wahnsinns Champions League-Saison. Champions League gewonnen. Meisterschaft gewonnen. Hat alles gewonnen und hat immer alles gespielt. Und wieso nicht einmal einen Außenverteidiger?
Wäre mal eine andere Wahl gewesen, absolut. Wo ein nicht so unbedingt im Schaufenster steht oder so im Spotlight von allen. Aber eigentlich auch schön, eben, dass man mal sich nicht für einen Offensivspieler entschieden hat. Obwohl natürlich Vinicius Junior eine grandiose Saison gespielt hat, mit Real Haufen Goal gemacht hat. Mit dem Rodri will ja auch so der Sechser, mein Herzstück vom Team, stört im zentralen Mittelfeld, sieht man schon, dass er halt für seine Teams extrem wichtig ist. Und andere Mannschaften froh wären, hätten sie so einen zentralen.
Ja, mega. Ich meine, es gibt, glaube ich, Statistik von Manchester City, wie viele Spiele dass sie gewinnen mit dem Rodri und wie viele Spiele dass sie gewinnen ohne Rodri. Und das ist der Wahnsinn. Ich finde es in Ordnung. Ist ein entscheidender Spieler. Ich hätte es im Fall auch mit Dani Carvajal gewinnt. Du sagst Offensivspieler, aber der Dani Carvajal hat im Finale das Goal geschossen gegen Dortmund Champions League. Also,
Kopfball.
Wieso nicht? Auch mal ein Außenverteidiger. Ich glaube, der letzte Verteidiger könnte Cannavaro gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich finde es in Ordnung. Ich hätte Carvajal wahrscheinlich gewählt.
Noch ein Wort von dir, Simone, zu den Schweizer. Meinen gerade in Xhaka auf Platz 16, das hat es auch noch nie gegeben, plus der Jan Sommer bei der Goalie-Auszeichnung 6., Gregor Kuppel 10. Chapeau, oder?
Chapeau, absolut. Für die Jan freut es mich natürlich besonders fest. Die haben mit Inter Mailand eine unglaubliche Saison gehabt. Ich finde persönlich, hat auch eine sehr, sehr gute EM gespielt gehabt. Ich denke mal, schon allein Ball am Fuß gibt es nicht wirklich viele Goalies, die immer etwas vormachen. Und der Granit ist Wahnsinn. Ich finde den Granit wahrscheinlich mit Jan und mit Scheck zusammen der beste Schweizer Spieler, was wahrscheinlich bis jetzt gegeben hat. Und verdient. Coole Sache für den Schweizer Fußball. Jetzt hoffe ich einfach, dass wir fähig sind, weiterhin so Talente zu produzieren wie die Jungs.
Und mit dieser Hoffnung von Simone Grippo sind wir jetzt am Ende von dieser Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch ein zufriedenes Wochenende und das letzte Wort diesmal, das geben wir einem Jubilar, einem Fabio Celestini, mit einem Zusammenschnitt von gewissen Aussagen aus seinem FCB-Jahr. Bis bald und wir hören uns.
Wenn die Totomatis gegen dir, du hast Probleme.
Bist immer noch fragil. Ich sage immer, für weinen, ich will nicht weinen, ich will kämpfen.
Ich liebe Schach, weil es diese Wettkämpfe, diese Wille zu gewinnen.
Was ich sage in die Flipchart, macht keine Punkte, keine. Meine Arbeit erziehen die Spieler.
Der Fußball ist ein Marathon, in die Ende, ist nicht ein Sprint. Schritt nach Schritt, wir haben sicher einen anderen großen Moment, wo wir sind top. Du bist in Basel, du musst Erfolg haben und probiere zu in die sechste, erste sein. Und wir haben viel Druck, warum wir sind ein großer Verein.
Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch